Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndonk und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einem neuen Lyndonk Podcast und ich freue mich sehr, dass Professor Hermann Simon heute unser Gast ist. Es gibt einen aktuellen Anlass, nämlich sein neues Buch, Simon sagt. Und natürlich ist es immer ganz wichtig, dass man am Anfang bei der persönlichen Begrüßung auch sagt, mit wem man es zu tun hat, wenngleich wir bei Hermann Simon wenig zu sagen haben. Er müsste vielen bekannt sein, höchstens vielleicht dem einigen jungen Hörerinnen und Hörern, die es gibt. Mitbegründer der Managementberatung Simon Kuchers und Partners. Er hat den Begriff Hidden Champions geprägt. Er ist bekannt als Denker in der Strategiewelt, hat mehrere 40 Bücher geschrieben und er ist der einzige Deutsche, der in die Thinkers 50 Hall of Fame mit aufgenommen wurde. Und darüber hinaus kommt aus einer ganz besonders liebenswerten Region, aus der Eifel. Lieber Hermann, schön, dass du heute mit dabei bist. Was hat dir bei der Vorstellung deiner Person noch gefehlt?
Jörg, ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, vielleicht eine Besonderheit von mir ist ja, dass ich in zwei Welten gelebt habe. In meinem ersten Leben war ich Professor. 16 Jahre lang, habe dann meine Lebenszeit Beamtenstellung aufgegeben und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Simon Kucher kommt so zustande. Dr. Kucher war mein erster Doktorand, mit dem wir die Unternehmensberatung gegründet haben. Und die habe ich dann 15 Jahre operativ geführt. Ich kenne also beide Seiten, die Wissenschaft und die Praxis. Ich denke, das ist auch in der deutschen Universitätslandschaft eine Besonderheit. Es gibt ja viele Professoren, die nebenher Beratung machen, aber keiner von denen hat seine Professur und den Lehrstuhl aufgegeben und sich voll der Beratung gewidmet. Insofern ist das einigermaßen einmalig in Deutschland.
In der Tat. Und die Managementberatung hat ja auch unsere beiden Unternehmen zusammengeführt. Seitdem ich bei Lyndonk bin, seit dem Jahre 2004, kenne ich eure Managementberatung, die es ja auch geschafft hat, als eine der wenigen deutschen Ursprungs mehrere tausend Mitarbeitende zu haben und dreistelligen Millionenumsatz. Die kann man ja fast an einer Hand abzählen. Und du hast ja auch in den ersten Jahren sehr intensiv mit unserem Firmengründer Thomas Lyndonk zusammengearbeitet. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Ja, ich denke, wir haben uns über die berühmte Lyndonk-Liste kennengelernt, die ich natürlich jedes Jahr mit großer Neugierde und Spannung erwartet habe, denn wir haben ja ganz unten angefangen und liegen heute hinter Roland Berger auf dem zweiten Platz unter den in Deutschland entstandenen Unternehmensberatungen. Und wir haben dann uns auch häufiger getroffen. Ich denke an Treffen in München zurück, bei Tagungen, Konferenzen. Und Thomas Lyndonk hat uns dann auch den Dienstleistungspreis verliehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr, vor circa 20 Jahren, worauf wir natürlich sehr stolz waren. Und seither haben wir immer einen Gedankenaustausch, intensiven Kontakt bis heute.
Ja, wir haben ja bei uns den Generationswechsel vollzogen im Jahre 2019. Inwieweit bist du denn jetzt noch operativ bei Simon Kuchers und Partners tätig?
Ich bin operativ dort überhaupt nicht tätig. Ich bin noch mit einem ganz kleinen Anteil von etwa 3% beteiligt an der Firma, habe mein Büro dort, bin aber nicht im Management, auch nicht im Board, also im Aufsichtsrat und beteilige mich auch nicht aktiv an Beratungsprojekten. Es kommt gelegentlich mal vor, aber eher selten, dass ein Kunde, der mich von früher kennt, sagt, ich will den Simon mal sehen, aber selbst das vermeide ich eigentlich, weil wenn ich mitkomme zu einem Termin, da stehle ich den jüngeren Partnern ja die Schau und die sollen ihre eigene Position haben, wenn sie zum Kunden gehen. Also, ich bin nach wie vor Partner, habe mein Büro bei Simon Kucher und stelle auch Kontakte her, aber operativ bin ich überhaupt nicht mehr involviert.
Da merkt man auch, dass auch ein bisschen Zeit ist dann auch für das Publizieren. Uns führt ja unter anderem heute auch dein neues Buch zusammen, das ja ein ganz anderes ist als eine andere, denn es ist ja eine Art Zusammenstellen von Gedanken, die du, wenn ich das richtig gelesen habe, während deiner Reisen von A nach B gesammelt hast, im Hotelzimmer, auf dem Weg zum Kunden oder am Flughafen, wie kam es dazu, dass du dein neues Werk, Simon sagt, publiziert hast?
Ja, hier ist es und Das wurde ja auch auf Anhieb zum Spiegel-Bestseller.
Ja.
Wie du beschreibst, hat das Buch einen ungewöhnlichen Ursprung. Ich habe seit 50 Jahren, also etwa seit 1975, mir Ideen, Einsichten, Geistesblitze einfach aufgeschrieben. Die ersten 20 Jahre in Notizbüchern, handschriftlich und ab Mitte der 90er Jahre digital. Die digitale Datei hat 2 Millionen Zeichen. Jetzt nehme ich mal an, dass die manuellen Aufzeichnungen vielleicht auch 1 Million haben. Dann sind 3 Millionen Zeichen zusammenbekommen. Das sind mehr als 1500 Seiten. Die kann man natürlich nicht veröffentlichen und vieles ist ja auch veraltet. Aus diesen 1500 Seiten habe ich die besten 20% ausgewählt. Das sind also circa 300 Seiten geworden. Und diese thematisch in 22 Kapitel gegliedert und dort teile ich mit dem Leser meine Einsichten aus 50 Jahren Befassung mit Management.
Mhm. Gibt es da bei dieser riesigen Auswahl, ich sage jetzt mal bei Zitaten oder bei bestimmten Scribbles, die du gefunden hast aus den 80er Jahren, 2 oder 3, bei denen du sagst, da musstest du schmunzeln oder warst überrascht, dass du sie in den 80er Jahren schon zu Papier gebracht hast?
Also ich war von vielem überrascht und zwar hatte ich sehr vieles vergessen. Personen, denen ich begegnet war, was die Inhalte solcher Begegnungen waren und daraus auch meine Empfehlung, wenn du irgendwo auf eine gute Idee, ein interessantes Erlebnis triffst, dann schreib es dir auf, weil sonst wirst du es mit großer Wahrscheinlichkeit vergessen. Und beeinflusst und beeindruckt haben mich die Begegnungen mit Peter Drucker. Ich habe ihn mehrfach in seinem Wohnort in Los Angeles besucht und wir haben auch einen sehr intensiven Gedankenaustausch und Korrespondenz geführt. Ich habe einen ganzen Ordner, den ich gerade dem Druckerarchiv an der Claremont-Universität übergeben habe, mit Korrespondenz. Und dort gibt es sehr viele Einsichten. Ich habe ihn auch oft gefragt, was er von unserem Ansatz hält, Simon Kucher als Pricing-Spezialist. Und er hat das sehr befürwortet, weil er sagte, das macht sonst keiner. Und wenn ihr da eine einzigartige Kompetenz aufbaut, dann werdet ihr auch erfolgreich sein. Ein Schock war für mich der letzte Termin, den wir für den 12. November 2005 angesetzt hatten. Den hatten wir einige Wochen vorher vereinbart. Ich war am Vortag in Mexico City und habe abends bei ihm zu Hause angerufen, um zu fragen, ob der Termin morgen steht. Seine Frau Doris Drucker ging ans Telefon und sagte, heute Morgen ist er gestorben. Also der letzte Termin kam nicht mehr zustande, aber hat dann einen weiteren sehr tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich bin dann von Mexiko direkt nach Hause geflogen, weil man Peter Drucker nicht mehr besuchen konnte.
Ja, weil wir gerade bei US-amerikanischen Universitäten sind. Einige Zitate in deinem Buch widmen sich ja auch der Zeit dort und natürlich auch der Möglichkeiten, die dort Studierende haben. Wenn du mal auf die deutsche Hochschul- und Universitätslandschaft schaust, und dann werfen wir den Blick über den Ozean und schauen uns die US-amerikanischen Universities an. Was war so immer dein Eindruck, wenn du zwischen beiden Welten hin und her gependelt bist? Vielleicht damals in den 90er, 2000ern und auch heute.
Also, wenn ich von amerikanischen Universitäten spreche, dann würde ich Harvard als einen Sonderfall ansehen gegenüber den anderen Universitäten. Ich war das erste Mal ein Jahr am Massachusetts Institute of Technology 1978-79 und da war diese Welt von der deutschen Universität sehr verschieden, vor allem in Richtung Praxisorientierung, Einsatz von Fallstudien, auch Einsatz von Praktikern zu Vorträgen in den Kursen. Heute ist der Unterschied zwischen der deutschen und der normalen amerikanischen Universität nicht mehr so groß, weil die Deutschen sehr stark internationalisiert haben. Also wenn man zum Beispiel internationale Konferenzen heute betrachtet, dann sind die Deutschen in Amerika meistens die größte Gruppe unter den Ausländern, auch was Vorträge angeht. Und was Publikationen angeht, das war vor 40 Jahren überhaupt nicht so. Ich war mit der Erste, der in den Top-Journals zum Thema Marketing veröffentlicht hat. Harvard wiederum ist ganz anders. Mhm. Harvard ist eher eine Unternehmung, eine Corporation, wohl praktisch die gesamte Lehre auf Fallstudien basiert, auch sehr viele Praktika als Vortragende zum Einsatz kommen. Und Harvard ist aber nach wie vor die Schule für Top-Manager, hat die meisten Absolventen in Positionen von Vorstandsvorsitzenden. Und dort konnte ich ja 1988, also 10 Jahre nach MIT, ein akademisches Jahr als Gastprofessor verbringen. Und das war auch eine Ermutigung damals, den Lehrstuhl an der Universität Mainz aufzugeben und mich dann selbstständig zu machen, weil ich durch Harvard auch sehr viel näher an die Praxis, vor allem an die amerikanische Praxis herankam. Und das hängt sicher auch damit zusammen, dass wir unser zweites Büro überhaupt, wir haben in Bonn begonnen, hatten dann 10 Jahre nur ein Büro und unser zweites Büro haben wir in Boston aufgemacht, also am Standort von Harvard. Weil wir damals, als ich voll reinging in die Unternehmensberatung, für 10 Jahre eine Vision oder eine Strategie formuliert haben und da stand drin, wir wollen ein globaler Unternehmensberater werden. Und wenn man diese Ambition hat, dann bringt es einen nicht viel weiter, wenn man nach Wien oder nach Zürich geht, sondern da muss man in die Höhle des Löwen gehen und das ist eben im Consulting Amerika. Und das haben wir dann getan. An dem Standort, wo ich auch meine beiden akademischen Jahre in USA, nämlich in Boston bzw. Cambridge, verbracht habe.
Ja, du bist gerade sehr stark nochmal darauf eingegangen, wie ist das Publikum und wie sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Es gibt eine aus meiner Sicht sehr schöne Passage in deinem Buch. Simon sagt, was im Management wirklich zählt, da hast du auch beschrieben, wie klemmerhaft es bei einer amerikanischen Universität zugeht. Wenn man aber dann die Pforten verlässt und begibt sich dann in das Viertel, in der sich diese Universität befindet, bekommt man schon von dem einen oder anderen Studierenden den Tipp, vielleicht diese Gegend zu meiden, was man so von außen nicht mitbekommt. Aber das war es dir wert, dass du auch das zu Papier gebracht hast. Ist dir da schon mal irgendetwas Komisches passiert oder hattest auch du ein ungutes Gefühl beim Gang in die Universität?
Ja, das Ereignis spielte sich im Januar 1979 in Chicago ab. Ich habe während des Tages Professor Philipp Kotler, den großen Marketing-Guru an der Northwestern University, besucht. Die ist in Evanston in der Nähe von Chicago und bin dann abends mit der U-Bahn zur University of Chicago gefahren, die im Süden von Chicago liegt. Und von da musste ich etwa 1 Meile, 1,5 Kilometer zum Gästehaus der University of Chicago gehen. Am anderen Morgen haben mich dann die Kollegen, ich hatte da einen Vortrag gefragt, wie bist du denn gestern hier hingekommen? Da sage ich, ja, ich bin mit der U-Bahn gekommen und dann zum Gästehaus. Da haben die gesagt, bist du wahnsinnig? Das ist hier eine sehr gefährliche Gegend. Aber mir ist nie was diesbezüglich in Amerika passiert. Sehr viele Kollegen, die wurden gemackt, also mit einem Messer bedroht und man musste zu der Zeit immer $20 in der Tasche haben, um für so einen Fall gerüstet zu sein. Mir ist aber selbst nie was passiert, vielleicht weil ich auch damals noch jung war, relativ groß bin und diese Kriminellen, die machen sich ja eher an Leute ran, die schwach sind. Aber was auch hinter deiner Frage steckt, der Kontrast zwischen Arm und Geschäftswelt, arm und reich, der ist natürlich in Amerika extrem. Ich war kürzlich in San Francisco, da werden die Milliarden von den Tech-Unternehmen gedruckt und die Leute liegen massenhaft auf der Straße. Also das kann man mit unserem deutschen Menschenbild eigentlich kaum aushalten, aber in Amerika ist das so.
Ja, du hast ja da wahrscheinlich auch die Hochschulpolitik unter verschiedenen US-amerikanischen Präsidenten erlebt. Ja, von den jüngsten Obama, Trump, Biden, jetzt wieder Trump. Wie siehst du das Thema der Einflussnahme auf die Universitätspolitik und Inhalte, über die ja in den letzten Wochen und Monaten berichtet wurde in den USA?
Ja, das ist natürlich eine neue, für Amerika sehr ungewöhnliche Entwicklung. Und man fragt sich ja auch immer, was ist eigentlich das Motiv von Trump hinter diesen Angriffen auf die Universitäten? Das ist nicht so richtig klar. Es werden da Argumente wie Antisemitismus, Wokeness und diese Dinge vorgeschoben. Aber wenn man es mal längerfristig sieht, dann hat der Staat auf die privaten Universitäten kaum Einfluss ausgeübt. Mhm. Also die sind eigenverantwortlich, auch was die Finanzierung angeht. Und die berühmten Universitäten sind natürlich finanziell sehr gut ausgestattet. Harvard hat 52 Milliarden Dollar in seinem Fonds. Und bei Yale und anderen sieht das ähnlich aus. Dort hat also der Staat traditionell kaum Einfluss gehabt. Die Universitäten sind eher sehr autonom, haben sehr große Freiheiten. Und die haben auch ein breites Spektrum von Meinungen und von Politiken abgedeckt. Und ich denke, dass das jetzt ein Sonderfall mit Trump ist und dass sich das wieder in der Zukunft normalisieren wird.
Ja, das ist natürlich ein Budget. Da hätte sich auch meine ehemalige Alma Mater, die Johannes Gutenberg Universität in Mainz, gefreut, wenn diese Mittel zur Verfügung stünden. Aber lass uns doch noch einen Augenblick bei...
Darf ich dazu noch was sagen?
Sehr gerne.
Als ich in Mainz war, haben wir für unseren Fachbereich ein neues Gebäude bekommen. Das hat damals 88 Millionen Mark gekostet, war sehr modern. Also ich rede jetzt von Anfang der 90er Jahre. Und ich habe dann mal im Fakultätsrat vorgeschlagen, ob man dieses Gebäude nicht nach einem Unternehmen aus der Region benennen könnte. Und das Unternehmen würde uns dann 2 oder 5 Millionen geben. Rheinland-Pfalz ist ein armes Land, immer knapp bei Kasse. Also da wären in Frage gekommen Böhringer Ingelheim oder Schott. Da gab es eine Empörung bei den Professoren, dass wir uns doch nicht an die Wirtschaft verkaufen. Ja, in Harvard ist jedes Gebäude nach einem Spender benannt und jeder Hörsaal. Dass damit die akademische Freiheit aufgegeben wird, habe ich nicht erlebt. Und leider ist bei uns da eine politische Einstellung, die auch finanzielle größere Beiträge der Wirtschaft in den Universitätsbereich hinein verhindert.
Ja, das Einzige, das sich dann verändert hat, ist jetzt die wirtschaftliche Situation, zumindest der Stadt Mainz, durch BioNTech.
Ja, durch BioNTech. Ja, ja.
Aber
ja.
Wir sind ja von
aber die Stadt hat ja keine Trägerschaft, sondern die Universität wird ja vom Land getragen.
Genau, genau.
Und ich sage mal, das ist aber in anderen Universitätsstädten ähnlich. Ich weiß es nicht, ob es Ausnahmen gibt in München oder so. Sonst finden wir keine Gebäude oder Ähnliches, die nach Firmen benannt sind.
Ja, wir sind ja vom US-amerikanischen Hochschulsystem jetzt auf dieses Thema gekommen. Aber das ist, glaube ich, eine gute Absprungkante, um mal einen Ausflug in die Weltpolitik zu machen, die ja auch europäische und auch deutsche Unternehmen beeinflusst. Geopolitik, Zollpolitik, gewisse Unsicherheiten. Dann die Rezession, die wir jetzt das dritte Jahr in Folge beobachten. Kannst du deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer verstehen, die jetzt beim Thema Investitionen in die Zukunft, der gerade im Bereich Technologie und Fachkräfte wichtiger denn je sind, sich so zurückhalten?
Ja, ich weiß nicht, ob man von einer generellen Zurückhaltung sprechen kann. Ich sehe eher etwas, was ich Rebalancing nenne. Wenn wir unsere Situation sehen vom Außenhandel, der ja für uns eine extrem hohe Rolle spielt, dann sind Amerika und China unsere wichtigsten Märkte. Wir haben in den letzten 20 Jahren Priorität auf China gelegt. Die deutschen Unternehmen sind in China sehr stark vertreten. Die betreiben mehr als 2000 im Laufe der Zeit neu gebaute Fabriken in China, während es zum Beispiel zurzeit nur 8 neu gebaute chinesische Fabriken in Deutschland gibt. Was aber vernachlässigt wurde, war der US-Markt. Also um das mal an einer Zahl zu illustrieren. Mhm. Deutsche Unternehmen beschäftigen in China 1,1 Millionen Mitarbeiter. In USA 318.000. Alleine Volkswagen beschäftigt in China 90.000 Mitarbeiter. Und was meines Erachtens bei Investitionen erfolgen muss, einmal verstärkt in den US-Markt zu gehen, das wird von Trump jetzt durch die Zölle getrieben, aber das wäre eigentlich seit Jahren notwendig gewesen. Ich illustriere das mal an einem Beispiel von zwei Schweizer Unternehmen.
Sehr gerne.
Jeder kennt Nespresso-Kapseln. Nespresso-Kapseln werden nur in der Schweiz gefertigt. Der größte Markt ist USA. Jetzt haben die Schweizer 39% Zoll. Zweiter Fall, ein großer Kaffeemaschinenhersteller, den Namen nenne ich jetzt nicht, fertigt nur in der Schweiz. Die größten Kunden sind Starbucks und McDonald's. 39% Zoll der aus der Schweiz in die USA verschifften Produkte. Was ist der Fehler? Ja, Nespresso hätte längst eine Produktion in USA aufbauen müssen und der Kaffeemaschinenhersteller auch. Das geht natürlich nicht kurzfristig. Man braucht Zulieferstrukturen, man muss eine Fabrik bauen. Und das gilt auch für viele deutsche Unternehmen, dass sie den US-Markt im Sinne von dort mit Investitionen präsent zu sein, vernachlässigt haben, weil einfach die Chancen in China so groß waren. Also das zum Thema Investitionen, Rebalancing. Und mit dem Rebalancing meine ich, die deutschen Exporte nach USA werden durch die Zölle natürlich leiden. Aber was viel schlimmer ist, die Gewinne werden radikal zurückgehen. Denn der Einfluss von Zöllen ist, dass man den Herstellerabgabepreis senken muss und dann kommt der Zoll, 15% in unserem Falle, obendrauf, sodass der Endverbraucherpreis in Amerika trotzdem steigt. Mhm. Das heißt, wir haben eine geringere Stückdeckungsspanne und gleichzeitig einen Absatzrückgang dort. Und wenn man es mal global betrachtet sieht, ich nehme jetzt mal den Pharmamarkt als Beispiel, und da Pharmazeutika sind unser größtes Exportgut nach USA, dann kommen 75% der Gewinne der Welt in Pharmazeutika aus dem amerikanischen Markt. Und bei dem sogenannten Economic Profit gilt das genauso. Economic Profit ist der Gewinn, der über die Kapitalkosten hinausgeht. Also wenn ich zum Beispiel einen Gewinn, Nettogewinn von 7% Umsatzrendite mache und ich habe Kapitalkosten von 5%, dann ist mein Economic Profit 2%. 80% des Economic Profit in der Welt kommen aus Amerika. Mhm. So, wenn jetzt die Gewinne dort einbrechen, muss ich in den anderen Märkten meine Preise erhöhen und meine Vertriebsanstrengungen ebenfalls erhöhen. Und da sehe ich zum Beispiel Frankreich oder Europa. Die Volkswagen-Gruppe hat in Frankreich einen Marktanteil von 13%, in Deutschland von über 40%. Wie kann das sein? Die Märkte sind ein paar hundert Kilometer auseinander und in dem einen Markt natürlich historisch bedingt und das ist auch alles schwierig, habe ich den dreifachen Marktanteil wie 500 Kilometer weiter. Also bezüglich Investitionen in Deutschland muss man sehen, da sind viele Bereiche problematisch. Zum Beispiel, wenn man hohe Energiekosten hat in Deutschland, dann wird man nicht wettbewerbsfähig bleiben. Thema Investitionen in Innovation ist auch problematisch, wobei das meines Erachtens nicht primär ein Investitions- oder Kapitalthema ist, sondern ein Thema, dass wir zu langsam sind. Ich war gerade 10 Tage in China und jeder chinesische Referent hat über Innovation gesprochen und betont, wie schnell die Chinesen darin sind, Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung in marktfähige Produkte umzusetzen. Und das dauert bei uns doppelt oder dreimal zu lange. Und da müssten wir einfach schneller werden. Also ich sehe unseren Schwachpunkt nicht in Investitionen. Ich sehe große Herausforderungen. Wo investieren wir? Wie investieren wir, sagen wir, gegenüber klassischen Investments in Hardware und dann in Innovation, Forschung und Entwicklung? Da müssen wir vor allem schneller werden. Aber wir müssen uns deshalb das Stichwort Rebalancing in der globalen Wertschöpfungskette auch neu aufstellen.
Ja.
Nicht nur durch Trump, sondern die globalen Exporte wachsen seit 2010 langsamer als das globale Bruttoinlandsprodukt. Das nenne ich relative Deglobalisierung. Das ist aber keineswegs das Ende der Globalisierung, sondern Exporte werden vermehrt durch ausländische Direktinvestitionen ersetzt. Also statt etwas in Deutschland zu machen und nach China zu schippern, machen wir das in China, genauso in Amerika. Gilt auch umgekehrt. BYD eröffnet gerade eine Fabrik in Ungarn. Mhm. CATL, der größte Batteriehersteller, hat eine große Fabrik in Thüringen. Und wir werden eine Welle chinesischer Investitionen in den nächsten 10 Jahren sehen.
Mhm. Du hast
im Übrigen sind die chinesischen Autohersteller alle in Deutschland. Ich sagte, ich war gerade in China. Wenn man da in einer großen Stadt ist, dann denkt man, man ist in Deutschland, wenn man die Autos sieht. Die sehen alle aus wie die deutschen Autos. Wie kommt das? Die werden alle designed in Deutschland. Alle großen chinesischen Autohersteller haben in Deutschland ein Designzentrum.
Du hast gerade unter diesem Überbegriff Rebalancing ja sehr viele Herausforderungen genannt, unter denen deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer entsprechend zu kämpfen haben. Finden von qualifiziertem Personal. Das Thema Investition, vor allem das Thema der Geschwindigkeit, / Agilität, die hohen Energiepreise, gerade bei der energieintensiven Industrie, hattest du genannt, alles, was mit Geopolitik, mit Supply Chain, also Lieferketten und auch Zöllen zu tun hat, das ist doch eigentlich jetzt die Zeit für die deutschen Beraterinnen und Berater, diesen Unternehmen zu helfen, weil ich kann mich selten daran erinnern, dass die deutschen Manager vor so großen Herausforderungen standen, zumindest vor dieser großen Anzahl. Wie bewertest du das?
Ja, deine Vermutung kann ich nur bestätigen. Ich habe über Rebalancing gesprochen, was dann auch eine Anpassung der Preisstrukturen weltweit erfordert. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von Simon Kucher. Wir sehen, das findet schon statt in der Pharmaindustrie. Auch einige Luxusanbieter haben ihre Preise schon rebalanced. Also nur als ganz konkretes Beispiel aus unserer Spezialbranche. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn es um Planung von Wertschöpfungsketten, von Fabriken geht, von Standorten. Wo setze ich jetzt meine Priorität neu? Was bedeutet das zum Beispiel für die deutsche Autoindustrie, wenn sie in China leiden? Wo können sie neue Märkte erschließen? Bei dem Thema sind übrigens die Chinesen sehr gut. Die haben einen starken Einbruch in den US-Exporten erlebt und trotzdem Wachstum bei Exporten, weil sie sehr hohe Wachstumsraten in Südostasien und Asien erreicht haben. Nicht so sehr in Afrika. Afrika ist wirtschaftlich leider noch zu unbedeutend, um wirklich große Lücken zu schließen. Ein Beispiel: der gesamte deutsche Export nach Afrika ist kleiner als unser Export nach Schweden. 28 Milliarden exportieren wir nach Afrika, 1,2 Milliarden Einwohner. Nach Schweden exportieren wir 31 Milliarden, 10 Millionen Einwohner. Mhm. Das zeigt, dass man beim Rebalancing nicht irgendwie naiv sein darf und sagt, da sind ja 1,2 Milliarden. Wenn Sie natürlich Smartphones verkaufen, dann ist Afrika ein riesiger Markt. Weil jeder hat da ein Smartphone, auch wenn er keine Altersversorgung oder Krankenversicherung hat. Aber ein Smartphone hat er. Aber wenn man jetzt an anspruchsvolle Medizintechnik, High-Tech-Industrieprodukte denkt, dann ist Afrika nicht der Markt der nächsten Jahre für uns.
Mhm. Weil du gerade Simon Kucher und Partners angesprochen hast, ein Blick, ist das jetzt die Stunde der Beraterinnen und Berater? Wenn du dich an deine operative Zeit erinnerst und wie sich der Managementberatungsmarkt verändert hat, wie hat sich denn in den letzten 10, 20 Jahren dein Unternehmen, Simon Kucher und Partners, verändert, sowohl inhaltlich als auch von den Prozessen und von den Technologiesprüngen, die wir gesehen haben?
Also das Offensichtlichste ist einmal die Größe. Als ich 1995 Fulltime Einstieg, da hatten wir 40 Mitarbeiter und 6 Millionen Umsatz. Heute haben wir 2200 Mitarbeiter und in diesem Jahr werden wir 600 Millionen Euro Umsatz machen. Also das ist schiere Größe. Und dahinter steckt natürlich eine weitaus größere Zahl von Büros. Wir sind heute in 31 Ländern mit 48 Büros. Also in allen wichtigen Märkten der Welt sind wir mittlerweile. Und die größte Änderung, die ich jetzt in den letzten Jahren sehe, betrifft die künstliche Intelligenz. Und da wissen wir auch noch nicht, wie das weitergeht. Also wir haben mittlerweile ein sehr großes Team von Beratern, die in künstlicher Intelligenz fit sind. Wir haben auch eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, die heißt Simon Kucher Engine, mit wiederum Tochtergesellschaften, ich glaube mittlerweile in 7 Ländern, die Umsetzung dieser Dinge macht. Also wir entwickeln nicht nur die Konzepte, sondern wir machen auch Umsetzung bei Banken, im Handel und so weiter. Also hat sich technologisch sehr viel verändert. Wenn ich ganz an den Anfang zurückgehe, unsere erste Anschaffung eines Gerätes, das war 1985, war ein Telex. Kein Mensch weiß mehr, was das ist, nämlich ein Fernschreiber, mit dem man kurze Texte schicken oder empfangen konnte. Als zweites kam dann ein Telefax, das fing gerade an. Als drittes ein Desktop-Computer und Internet gab's nicht, E-Mail gab's nicht, geschweige denn Videokonferenzen. Also wenn ich die 40 Jahre, die wir jetzt feiern, zurückblicke, dann hat sich die Welt so verändert, wie man es sich damals nicht hätte vorstellen können.
Ja.
Ich erinnere mich, 88 in Harvard, da hat ein Professor so ein Demonstrationsvideo gezeigt, wo zwei Leute, wie wir jetzt, mit Bild telefonierten. Damals unvorstellbar, heute ist das Alltag. Aber ich darf auch eins sagen.
Ja.
Eine sehr interessante Erfahrung von Corona ist, wir sind gut über die Corona-Jahre hinweggekommen. Allerdings bei Neuakquisition von Geschäften sind schon persönliche Kontakte notwendig. Und die Lehre jetzt aus dem letzten Jahr ist, dass mir die Partner sagen, dass persönliche Kontakte, persönliche Besuche etwas ganz anderes sind als diese Video-Interaktion. Und bei uns gibt's also einen starken Drang, auch wieder stärker persönliche Kontakte, Besuche bei den Kunden zu intensivieren.
Ja.
Meines Erachtens ist das ganz wichtig und ich bin auch sehr skeptisch gegenüber Homeoffice, wo eben die Interaktion zwischen den Mitarbeitern nicht mehr so läuft. Die Kreativität leidet meines Erachtens darunter, auch die Produktivität. Also wir sind beratungsmäßig in einer Phase, wo das Thema persönliche Begegnung mit dem Kunden, persönliche Interaktion wieder stark an Gewicht gewinnt.
Ja, man sieht es ja auch an der Situation, dass, du hast es gerade Sehnsucht genannt, dass egal ob jetzt bei Zielkunden, also bei New Business, da ist es extrem wichtig, oder bei Bestandskunden, auch dieser Netzwerkgedanke und die Kontaktpflege aufgrund von persönlichen Beziehungen viel besser ist. Und wir beobachten ja auch, dass die Angebote an Kongressen oder Events, und zwar physisch, in den letzten 2 Jahren wieder zugenommen hat und man auch wieder bereit ist, von A nach B zu gehen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als unsere Beratungskunden die Budgets gestrichen haben für die Reisen von A nach B. Und das sind natürlich jetzt ganz, ganz neue Voraussetzungen, weil die Sehnsucht nach diesen persönlichen Themen und vielleicht auch der Sicherheitsaspekt in diesen volatilen Zeiten damit auch Genüge getan wird. Du hast auch gerade nochmal diesen Punkt erwähnt, die Veränderung im Beratungsmarkt und auch über die Aktivitäten der künstlichen Intelligenz in eurem Unternehmen bei Simon Kucher und Partners. Natürlich bedeutet dieses Thema auch intern einen großen Effizienzgewinn. Sprich, ich brauche für bestimmte Leistungen nicht mehr so viel Manpower. Die Folienschablone gibt's ja auch schon lange nicht mehr. Und die Teams, die sehen ja auch ganz anders aus. Nicht mehr pro Seniorenberater dann 8 bis 12, sondern vielleicht nur noch 3 bis 5. Wenn wir mal an das Modell denken, wie eine Managementberatungspartnerschaft funktioniert, hat man hier natürlich auch mit Blick auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre einen viel deutlich kleineren Unterbau als vor ein paar Jahren. Du hast selbst angesprochen, du hältst noch 3% Anteile an eurem Unternehmen. Wie siehst du denn das Thema Entwicklung der Partnermodelle bei Managementberatungen, wenn die neue Beraterpyramide vom Organigramm her gesehen sich nach unten hin so stark ausdünnt?
Ich bin ja sehr vorsichtig und zurückhaltend, Prognosen darüber zu machen, wie sich die künstliche Intelligenz in den nächsten 5 oder 10 Jahren auswirkt. Das gilt nicht nur für die Beratung, sondern auch für alle anderen Branchen. Ich habe eine kleine Einsicht, auch im Buch. Wer ist eigentlich durch künstliche Intelligenz gefährdet und wer ist nicht gefährdet? Nicht gefährdet sind diejenigen, die heute kein Homeoffice machen können. So, und da kann man das auch auf Berater anwenden. Nicht gefährdet sind die, die in starker Interaktion mit den Kunden ihren Wertbeitrag abliefern. Und wenn wir mal 2 Phasen in der Beratung unterscheiden, einmal die Analyse, also mir ein umfassendes, tiefes Bild zu machen von der Situation eines Unternehmens und den Herausforderungen, dann sehe ich heute die künstliche Intelligenz vor allem in diesem Bereich. Mit ChatGPT, und wir haben da die professionelle Version, kann ich in kurzer Zeit so viel herausfinden wie sonst mit mehreren jungen Beratern in einigen Wochen, sage ich mal. Also enorme Produktivitätssteigerung. Wo die künstliche Intelligenz bisher zumindest nicht so viel hilft, ist dann, wie leite ich aus diesen Erkenntnissen eine originelle Strategie ab? Und da ist auch ein guter Spruch im Buch, der heißt, find out what everybody else is doing and then do it differently. Das heißt, finde raus, was alle anderen machen. Das ist die Analyse. Und dann mach's anders. Aber wie man es anders macht, da muss man nach wie vor sein Grips, sein Gefühl einsetzen. Das beantwortet die künstliche Intelligenz nicht. Mhm. Also ich sag mal, vielleicht wird das noch anders, wenn es Superhuman Intelligence oder sowas gibt. Aber da kommt unser eigentlicher Wertbeitrag aus der Erkenntnis der Tatsachen, der Daten, dann abzuleiten, wie sieht die zukünftige Strategie für unsere Klienten aus. Und ich darf mal zwei Beispiele bringen, wo wir mit künstlicher Intelligenz sehr interessante Analyseergebnisse hatten. Das eine war für ein Fast-Food-Unternehmen. Da ging es um die Frage, unter welchen Bedingungen wirken Sonderangebote besonders stark? Es wurden alle Daten, die man sich vorstellen kann, Wetter, Strukturdaten von Regionen, von Städten, alles reingeworfen. Und weißt du, was die größte Wirkung hatte? Wäre niemals jemand draufgekommen, wenn in der Stadt ein Bundesligaspiel war. Solche Dinge. Und ähnlich in einem amerikanischen Projekt, wo eine Supermarktkette abends so Sonderangebote für verderbliche Waren, Brot, Obst und so weiter hat. Das ist ja bekannt wie auf Märkten. Mhm. Und die haben festgestellt, dass es von Stadt zu Stadt sehr große Unterschiede in der Wirkung dieser Sonderangebote gab. Wieder alle Daten dieser Welt reingeworfen und es hat sich dann rausgestellt, wenn in einer Stadt viele Baustellen sind, dann funktioniert das nicht.
Ja.
Wäre niemals jemand draufgekommen, aber ist ja einleuchtend, wenn die Leute wissen, du stehst im Stau, dann fährst du nicht zum Supermarkt, um da Brot oder Obst etwas billiger zu bekommen. Mhm. Also das sind solche Erkenntnisse. Wir haben auch jetzt gerade in letzter Zeit viele Projekte gemacht, bei denen wir, da kann ich jetzt leider das Unternehmen nicht nennen, obwohl das sehr bekannt ist, dann auch richtige Aha-Erlebnisse mit Hilfe der künstlichen Intelligenz bekommen. Mhm. Aber dann ist natürlich die nächste Frage, was macht man jetzt daraus für die Strategie? Und wie das jetzt genau mit der neuen Aufstellung, du hast ja gesagt, zwischen Partner und Mitarbeiter ist das Verhältnis etwa 1:10 bei uns auch. Wir haben 220 Partner, 2200 Mitarbeiter. Wie sich das verändern wird, müssen wir sehen. Wahrscheinlich wird die Pyramide etwas anders sich gestalten.
Ja, wir haben ja auch beobachtet, dass ebenso wie du gesagt hast, diese Trennung zwischen Strategieberatung auf der einen und Umsetzung auf der anderen Seite inzwischen verschwimmt. Du hast ja selbst gesagt, inzwischen werden nicht nur unsere Strategien gefragt, sondern entsprechend sind wir auch dafür da, sie umzusetzen, weil der Kunde das erwartet. Im Übrigen etwas, was wir im US-amerikanischen Markt schon seit über 10 Jahren beobachten. Das ist jetzt auf den europäischen Kontinent in Anführungszeichen herübergeschwappt. Ich würde mir dir trotzdem nochmal den Blick nach vorne wagen, wie du den Beratungsmarkt in 10 Jahren siehst, nicht nur aufgrund der technologischen Entwicklung, sondern auch dem sehr heterogenen Anbieterfeld, den es in Deutschland gibt, bis hin jetzt zu dem spannenden Einstieg von Private Equity und anderen Investoren in den deutschen Beratungsmarkt, die es ja versuchen jetzt auf diesem Wege ähnlich große Häuser wie eine Simon Kucher und Partner oder eine Roland Berger, beides hattest du schon genannt, zu bauen. Wie siehst du diese Entwicklung jetzt aktuell und für die nächsten 10 Jahre im Beratungsmarkt?
Also ich darf mal wieder meine eigene Erfahrung nutzen. Ich habe das erste Angebot, uns zu kaufen, von einem Amerikaner 1988 bekommen. Und seitdem gab es sozusagen jede Woche einen Anruf, wo uns jemand kaufen wollte. Mein Ziel war aber, die Firma unabhängig zu halten. Deswegen haben wir sehr früh angefangen, Anteile an jüngere Partner abzugeben. Und das typische Schicksal eines Beratungsunternehmens ist, dass die Gründer möglichst lange, möglichst hohe Anteile behalten. Und wenn sie dann 55 oder 60 sind und das Unternehmen ist erfolgreich, dann können die jüngeren Partner es nicht mehr kaufen. Bei uns sind 95% der Anteile in dem Eigentum von jüngeren Partnern. Die Gründungspartner haben nur noch etwa 5%. So, also ich sage mal, für uns ist das Thema unabhängig bleiben ziemlich gesichert. Ich glaube nicht, dass die Partner sich entscheiden würden, zu verkaufen an einen Accenture oder irgendeinen anderen großen oder einen Private Equity Investor. Mhm. Aber man muss natürlich auch sehen, dass diese sehr großen Unternehmen Projekte stemmen können, die ein Spezialist wie wir nicht stemmen können. Und ich glaube, die Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Wir sind ja auf Preis und in dem Zusammenhang auf Wachstum, vor allem Gewinnwachstum, spezialisiert in unseren Beratungsinhalten. Ich sehe uns nach wie vor in dieser Hidden Champions Position, nämlich Ambition, der Beste in unserem Markt zu sein, Fokus und das mit Globalisierung zu verbinden. auf einem klaren langfristigen Wachstumspfad. Also ich sagte, wir machen jetzt 600 Millionen. Wie viel machen wir in 10 Jahren? 1,5, 2 Milliarden. Wo kommen die her? Nehmen wir mal das Beispiel. Unser größter Markt ist jetzt Amerika. Dort haben wir 7 Büros vor Deutschland. Wir sind international sehr viel stärker aufgestellt als jeder andere deutsche Berater, auch Berater, die größer sind als wir. In China, in Indien stehen wir ganz am Anfang. Und ich bin ja oft in China. Ich komme immer wieder in Städte, die haben 10, 12 Millionen Einwohner, deren Namen man kaum vorher kannte. Also wenn wir uns dort durchsetzen und davon bin ich überzeugt, dann werden wir in 10 oder 15 Jahren in China in jeder der großen Provinzen ein Büro haben. Das heißt 10, 12, 15 Büros und der Markt wird genauso groß sein wie der amerikanische Markt. Immer vorausgesetzt natürlich, dass sich eine friedliche politische Entwicklung ergibt. Mhm. Wir hatten auch ein Büro in Moskau, da sind wir wieder rausgegangen. Wenn solche übergeordneten politischen Querschüsse kommen, da kann man nichts machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich die Welt halbwegs friedlich entwickeln wird. Und dann haben wir unbegrenzte Wachstumspotenziale. Mhm. Und das gilt auch für die meisten Berater. Es ist ja so, dass die großen McKinsey, Boston, die wachsen ja immer noch, obwohl sie 20 Mal größer sind als wir.
Ja, du hast ja auch gerade das Moskau-Büro angesprochen. Auch Wladimir Putin hast du in deinem Buch relativ am Anfang, glaube ich, auch mal zitiert. Aber das war noch aus Zeiten weit vor dem Jahr 2022. Aber da hast du wahrscheinlich auch gedacht, wie schnell sich doch die Weltpolitik verändern kann. Ich denke mal, als du dir das auf deine Karteikarte geschrieben hast, hast du noch nicht im Blick gehabt, welche Situation sich heute in der Ukraine wiederfindet.
Ja, da ging es vor allem bei dem Zitat zu Putin um die Fähigkeit, Führungsfähigkeit zu prognostizieren.
Ja.
Und ich sage in dem Buch, dass das sehr schwierig ist, vorherzusagen, wie sich eine Person dann in der Führungsposition an erster Stelle eines Unternehmens oder eines Staates bewähren wird. Mhm. Und das Zitat zu Putin stammt von einem KGB-Kollegen, der mit Putin zusammen in Dresden war. Putin war ja 5 Jahre in Dresden und dieser KGB-Kollege sagt, keiner von uns hätte sich damals vorstellen können, was aus Putin wird. Und es gibt ein fast identisches Zitat zu Lenin von dem österreichischen Schriftsteller Franz Pley, der Lenin während seiner Studentenzeit in München 1901 kennenlernte und sagte, keiner von uns hätte sich vorstellen können, dass Lenin einmal diese Rolle übernimmt.
Ja.
Und auch das kann ich wieder aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn ich die Auswahl von Partnern bei uns sehe, dann gibt es welche, die haben meine Erwartungen weit übertroffen und es gibt andere, die haben sie weit untertroffen.
Ja.
Und obwohl ich diese Leute gut kannte, waren meine Prognosen oft daneben, sei es in der Richtung, dass sie besser waren, als ich das erwartet hatte, oder dass sie nicht die Leistung gebracht haben. Ich halte das für eine der schwierigsten Probleme, die Auswahl des richtigen Führungspersonals.
Ja, ich würde gern noch einen Augenblick beim Managementberatungsmarkt bleiben, und zwar beim globalen. Denn eingangs hattest du die Empfehlung ausgesprochen, dass nicht nur Unternehmen, sondern auch Berater sich auf den US-amerikanischen Markt fokussieren sollen, zumal wenn sie noch nicht dort sind. Jetzt hast du aber gerade auch mit Blick auf Asien Indien erwähnt. Es gibt ja einige Beratungshäuser gerade, die mit Operations aktiv sind, die den Blick von China abwenden und jetzt auch in Indien investieren. Du sagtest, wir stehen dort ganz am Anfang. Welches Potenzial siehst du für dieses riesige Land mit der unglaublich hohen Anzahl an Einwohnern?
Da muss man auch realistisch sein, wenn wir mal das heutige Bruttoinlandsprodukt pro Kopf betrachten. Ich fange jetzt mal USA an, um alles einzuordnen. USA 82.000 Dollar, Deutschland 56.000 Dollar, China 13.800, jetzt kommen wir zu Indien, 2.800. Also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in China 4 bis 5 Mal so hoch wie das in Indien. Mhm. Das gilt auch für die Exporte. Indien steht also in dieser Skala eher noch auf dem Entwicklungs- oder sagen wir Schwellenlandniveau.
Mhm.
Und es wird natürlich sehr lange dauern, den Vorsprung aufzuholen gegenüber China, weil China wächst ja auch weiter mit beachtlichen Prozentsätzen. Und das gilt auch dann für die Consulting-Branche. Du hast Operations erwähnt. In Indien gibt es ja sehr große Firmen, Tata Consultancy und so weiter, die programmieren. Da wird übrigens auch die Frage sein, wie die durch künstliche Intelligenz beeinflusst werden. Und anspruchsvolle Beratung, also da zähle ich auch unsere Pricing-Beratung dazu, die ist eher ein Late-Stage-Phänomen. Wenn ein Unternehmen oder eine Wirtschaft in einem frühen Stadium der Entwicklung steht, dann haben die Unternehmer vor allem das Problem, wie kriegen wir vernünftige Qualität hin, wie kriegen wir qualifizierte Mitarbeiter, also sozusagen in einer Bedürfnishierarchie, die Basisfunktionen, was in China vor 20, 30 Jahren auch der Fall war. Da haben die keine vernünftige Qualität machen können. Heute können die das. Mhm. Und je mehr man auf dieser Pyramide der Sophisticatedness, der Hightech aufsteigt, desto stärker kommt dann das Thema, welche Nutzen gebe ich dem Kunden? Wie kann ich das in raffinierte Pricing-Systeme? Wie kann ich das monetisieren? Und insofern vom Potenzial, sage ich mal, Amerika ganz oben für anspruchsvolle Beratung,
yeah.
China in der Mitte oder ein bisschen unterhalb der Mitte und Indien ganz am Anfang.
Mhm. Ja, also dann wirst du weiterhin den US-amerikanischen Markt weiterhin groß priorisieren. Und ich habe so nicht den Eindruck, dass du sehr traurig bist, nicht mehr operativ so stark tätig zu sein, sondern das jetzt so ein Stück weit von der Seitenlinie aus zu beobachten. Ist das vielleicht eine Eigenschaft, die du mit dem leider verstorbenen Schauspieler Mario Adorf verbindest? Also Eifelland, ja. Das sagt man ja, man wächst so in kleinen Gemeinschaften auf, jeder kennt jeden. Das bedeutet auch, dass Neuankömmlinge etwas Zeit brauchen, um dort anzukommen, aber dann umso herzlicher entsprechend integriert werden. Die Natur ist direkt vor der Haustür. Trifft das wirklich zu oder ist das so ein klassisches Klischee, was ja auch in manch einem oder anderen Fernsehfilm oder auch Roman wiedergegeben wird?
Ja, das trifft im Prinzip zu. Du hast das ganz gut beschrieben und Mario Adorf kommt ja auch aus der Eifel. Ich habe mal eine Laudatio auf ihn gehalten. Aha. Und er ist auch von seinem Typ her ein Eifler, ein bescheidener Mensch, kein Angeber. Wir haben sogar im Dialekt gesprochen. Und ich habe für ihn den Ausdruck Eifelkeit als Gegenteil von Eitelkeit geprägt. Das hat ihm sehr gut gefallen. Und interessant bei der Eifel ist auch, das war ja das frühere Sibirien Preußens, also eine unterentwickelte Gegend aus einem einfachen Grunde, weil alle 20, 30 Jahre wurde ein Krieg gegen Frankreich geführt, da war das Aufmarsch- und Kriegsgebiet und deswegen hat da keiner investiert. Und landschaftlich ist das ein sehr schönes Gebiet. Mare gibt es dort, diese Vulkanseen. Mhm. Die Mosel ist nahe dran. Aber touristisch ist es kaum erschlossen, was ich mit einem zwiespältigen Aspekt sehe. Weil ich mich freue, wenn es da nicht von Touristen wimmelt. Ich habe ja meinen alten Bauernhof in der Eifel. Umgekehrt könnte die Gegend mehr aus sich machen, wenn sie mehr touristische Infrastruktur anbieten würde. Mhm. Und es gibt einzelne Unternehmer, die sind sehr erfolgreich, aber das sind eher Einzelfälle. Man kann nicht sagen, dass das Gebiet insgesamt sein touristisches Potenzial ausschöpft. Die Mosel ist ein bisschen besser und gerade dabei auch noch deutlich besser zu werden. Da gibt es mittlerweile einige sehr gute Hotels. In meinem Heimatlandkreis gibt es 2, 3 Michelin-Sterne-Restaurants, mehr als in Berlin, München oder Hamburg. Mhm. Und insofern hat die Gegend wirklich was zu bieten, aber sie ist von der Infrastruktur touristisch unterentwickelt.
Mhm. Also man musste, wie du gesagt hast, auch raus in die Welt. Und so konnte man dann auch aus einem 6 Millionen Unternehmen wie Simon Kucher und Partners dann auch einen globalen Player schmieden, der jetzt dann die 600 Millionen erreicht. Also da nochmal ein großes Kompliment. Ich würde mich jetzt natürlich noch bei dir persönlich interessieren. Was hast du denn noch für Pläne? Ich hoffe mal nicht, dass Simon sagt, das letzte Buch ist, was ich von dir lesen durfte.
Also das Buch ist ja jetzt gerade in Deutsch erschienen. Und ich arbeite im Moment daran, daraus eine internationale oder amerikanische Version zu machen. Das heißt, es geht nicht nur um eine Übersetzung. Viele dieser Beispiele sind ja für Ausländer nicht verständlich. Orte, Namen von Unternehmern. Und ich internationalisiere das Buch gerade. Mhm. Und das nächste Projekt im nächsten Jahr ist dann eine neue Auflage des Lehrbuches Preismanagement. Das ist ein Buch von 700 Seiten in Englisch. Da kommt Chinesisch. Auch das Buch hier wird in Chinesisch und anderen Sprachen veröffentlicht werden. Das sind also jetzt die Projekte für die nächsten anderthalb Jahre. Und dann muss ich mal sehen, ob mir noch was ganz Neues einfällt. Schwach fühle ich mich ja wirklich auf den neuen Gebieten. Ich kann nicht sagen, dass ich Quantencomputing verstehe und auch bei der künstlichen Intelligenz. Ich benutze die zwar sehr intensiv, 20 Mal jeden Tag benutze ich ChatGPT. Aber dass ich wirklich verstehe, was da im Hintergrund vor sich geht, das ist schon eine große Herausforderung.
Ja, sehr schön. Also ich merke, es wird dir nicht langweilig und ich hoffe sehr, dass in all den Plänen, die du in Zukunft machst, vielleicht auch mal Platz ist, um das ein oder andere persönliche Wiedersehen zu bewerkstelligen. Gerne in Bonn oder in der Eifel oder wo wir beide auch immer mal zufällig am selben Tag sind. Würde mich freuen. Ich danke dir sehr.
Ja, melde dich, wenn du im Raum bist und dann kriegen wir das sicherlich hin. Ja.
Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass wir heute sowohl über dein Buch, Simon sagt, als auch über deinen Blick über die Entwicklung im Management-Beratungsmarkt sprechen konnten. Wir haben noch den einen oder anderen Ausflug gemacht in die Geopolitik und in den Vergleich von Ländern, die für den Beratungsmarkt außerhalb Europas spannend sein können. Ich hoffe, es hat dir auch Freude gemacht und wir waren kein Zeitdieb. Dir alles Gute und auch ein Wiedersehen.
Hat Spaß gemacht, ja.
Herzlichen Dank.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.